Ja, guten Abend und herzlich willkommen im Kepler-Salon. Ich freue mich sehr, dass wir da in der kleinen, feinen Runde hoffentlich ganz intensiv uns über Multiversen und übers Kuratieren unterhalten können. Anlass dafür ist das Shakespeare Festival. Ja, vorweg ein paar organisatorische Info, die meistens eh schon bekannt sind. Es werden ja alle Veranstaltungen des Kepler schon aufgezeichnet, genauso auch heute. Deshalb bitte ich dann, die Fragen ins Mikro zu sprechen, das mein Kollege hat, damit die das dann anhören, auf die Fragen hören und nicht nur die Antworten, weil das wäre doch etwas langweilig. Ja, ihr jederzeit an die Bar gehen und sich mit Getränken versorgen, bitte. Es ist warm da. Schadet es sicher nicht, ausreichend zu trinken. Ja, mein Name ist Barbara Kremmer und ich darf auch noch einladen zum Unterstützungsverein Freunde des Kepler Salon. Die sorgen ja mit dafür, dass der Kepler Salon jetzt schon so lange auch mit dafür bei freiem Eintritt stattfinden kann. Ja, der Verein freut sich immer über neue Mitglieder und Unterstützer, so einfach anmelden und schon ist man dabei. Ja, jetzt darf ich aber meine beiden Gästinnen vorstellen. Ich beginne mit der Julia Ranzmeier. Sie hat Theater, Film und Medienwissenschaften in Wien studiert und absolviert derzeit den Masterstudiengang Medienkultur und Kunsttheorie an der Kunstuni in Linz. In ihrer Arbeit bewegt sie sich zwischen darstellender Kunst, Text und Theorie. Und sie war schon am Landestheater Linzfest als Regieassistentin angestellt. Und da sind auch eigene Arbeiten als Regisseurin und Autorin entstanden. Ihr Text »Ich will die Oberfläche zurück« ist 2015 mit dem Dramatikerinnenpreis für das beste Kurzstück ausgezeichnet worden. Zuletzt war sie Kuratorin des Projektes »Unten« im OK, Kulturquartier. Ja, und seit 2017 ist sie künstlerische Leiterin des Shakespeare Festivals gemeinsam mit der Sarah Ostertag, die ich jetzt vorstellen darf. Sie ist Theatermacherin in Österreich, Deutschland, Belgien und der Schweiz, hat Theaterregie und Choreografie studiert und ist jetzt dabei, das Postgraduate-Studium Kuratieren in den szenischen Künsten in Salzburg abzuschließen. Sie hat das Kollektiv Make-Make-Produktionen mitbegründet und inszeniert im Bereich junges Publikum und Erwachsenentheater in zahlreichen Häusern im In- und Ausland. Ausgezeichnet ist sie mit dem Theodor Körner-Preis, hat das Staatsstipendium für darstellende Kunst und das internationale Dance-Web-Stipendium erhalten. Und 2019 erhält sie den Nestroy-Theaterpreis für die beste Off-Theater-Regie. Großartige Sache. Ja, und eben gemeinsam kuratieren sie jetzt zum zweiten Mal das Shakespeare Festival. Unser Thema heute heißt ja in Anlehnung an das Motto des Shakespeare Festivals, Multiversum wie kuratieren. Jetzt hat man da so eine Idee, was könnte denn ein Multiversum sein, aber ganz genau habe ich es nicht gewusst, muss ich gestehen, beziehungsweise wollte ich sicher gehen. Also habe ich mal Google befragt, was da so kommt und als erstes ist eine Veranstaltungshalle in Schwechat gekommen. Also okay, super, das war es aber bestimmt nicht. Habe ich ein bisschen weitergeschaut, ja, und dann findet man natürlich sehr schnell was. Multiversum als Gesamtheit aller Parallelwelten, die da so sind, wird in der Philosophie schon seit der Antike erörtert. In Romanen oder Filmen kennt man das sehr oft, in alternativen Handlungssträngen, so was wäre, wenn, also wie würde das verlaufen. Ja, und auch die Physik beschäftigt sich schon sehr lange damit. Es gibt ja die eine Theorie, dass der heutige Kosmos aus einem winzigen Punkt durch eine rasche Ausbreitung, Expansion entstanden ist, also so eine Inflation. Und dann gibt es die Theorie, vor allem bekannt durch Stephen Hawking, wo man sagt, okay, da war eine unendliche Zahl von zeitgleichen Urknallen und die waren parallel und so sind auch parallele Universen entstanden. Manche sind davon leer, manche sind voller schwarzer Löcher, andere wiederum sind mit Galaxien, Sternen und Planeten und möglicherweise Leben gefüllt. Also da gibt es dieses Bild auch. Ja, und so spielt das heurige Shakespeare mit Zeit und Raum und vielen parallelen Wirklichkeiten und lädt seine Besucher ein, ja, diese multiversellen Einflüsse mit einigen eigenen Wahrnehmungen zu erleben und auch zu reflektieren. ist ein Spiel. Und das soll ja Theater unter anderem auch sein. Es geht natürlich auch um Gesellschaftspolitik und aktuelle Themen. Und da geht es jetzt auch darum, okay, wie kuratiert man so ein Programm für junge Menschen, aber auch natürlich für Erwachsene, die da mitgehen. Wie entsteht das? Und ja, was kann man sich darunter vorstellen?
Ich glaube, bevor wir jetzt was über uns erzählen, haben wir zwei Thesen oder Inputs mitgebracht von zwei Künstlerinnen, die wir sehr interessant finden. Die Inputs sind beide auf Englisch, aber wir können uns nachher darüber unterhalten, falls etwas unverstanden bleibt. Wir würden die einfach mal in den Raum stellen und danach können wir weiter darüber sprechen.
Und beginnen würden wir gerne mit Tim Etchells. Das ist einer der Gründer von Force Entertainment, einer Performance- und Theatergruppe, die schon sehr lange existiert und sehr vielfach preisgekrönt ist und uns beide sehr interessiert von der Arbeit her. Und er sagt über Festivals: These are the festivals of which I have been dreaming.
Der Text, muss man sagen, heißt das ABC der Festivals.
Das ist ein guter Einwand. A festival of slow time.
A festival of madness.
A festival of forgetting.
A festival of freedom.
A festival of war.
A festival of summer and winter.
A festival of lies.
A festival of predictability and unpredictability.
A festival of hope.
A festival of free fall.
A festival of revolution.
A festival of coincidences.
A festival of second chances.
A festival of speaking in tongues.
A festival of ghost ships.
A festival of nonsenseness.
A festival of heartbreak.
A festival of shivering.
A festival of shimmering.
A festival of booze.
A festival of festivity.
A festival of memory.
A festival of the unknown.
A festival of magic.
A festival of idiots.
A festival of bad driving.
A festival of bald men.
A festival of emptiness.
A festival of you.
A festival of Europe.
A festival of afterwards.
A festival of before.
A festival of in between.
A festival of circular arguments.
A festival of love.
A festival of falling.
A festival of night terror.
A festival of anti-terror.
A festival of sleeping audiences.
A festival of ambience.
A festival of sponsors.
A festival of sponsor shit.
A festival of the known.
A festival of screaming.
A festival of bad jokes.
A festival of the dangerous.
A festival of heat.
A festival of experimental surgery.
A festival of car alarms.
A festival of oppression.
A festival of champagne.
A festival of spring.
A festival of water.
A festival of fire.
A festival of fracture.
A festival of games.
A festival of data.
A festival of dada.
A festival of robots.
A festival of solutions.
A festival of waiting.
A festival of impatience.
A festival of age.
A festival of almost impossible.
A festival of the dead.
A festival of explosions.
A festival of implosions.
A festival of industry.
A festival of the wrong things.
A festival of bad timing.
A festival of goodbyes.
A festival of graffiti.
A festival of whisper.
A festival of dreams.
A festival of smoke and mirrors.
A festival of ice.
A festival of public laughter.
A festival of shit and piss.
A festival of shadows.
A festival of rules.
A festival of waste.
A festival of secrets.
A festival without sense.
A festival without artists.
A festival without programmers.
A festival without audience.
A festival without program.
A festival without venues.
A festival without borders.
A festival without end.
Tim Ed, also Tim
Ed. Wie viele?
Ach, wie viele?
Das können wir nachher gerne zählen. Ja. Ich lese jetzt ein Stück vor aus einem sehr tollen Text von Sarah van Hain. Das ist eine belgische Künstlerin, die im Theaterbereich arbeitet, aber auch in der Theorie, die darüber nachgedacht hat, wie ein Theater respektive eine Kunstinstitution auszusehen hat, damit sie Sinn macht. I don't think we need the fantastic institution. We need a plurality of institutions. I like to think of this plurality of institutions being connected to different and heterogeneous forms of living and being. living and being before presentation or representation. One of the reasons why I choose to be an artist is because I don't want to be only one person. I don't want to be confined to only one reality or only to the dominant realities proposed to me. I want to be able to use my intuition, intellect, and power to invent or invite other realities. I think every person should have the right and the access to the creation and imagination of different realities via art. And every person should have the possibility of being more than one person. We cannot speak of institutions unless we speak of the world. Etymologically, institution, from the Latin, means to establish something in long term, with clear role in society and culture, with values beyond the known. An institution is not a business and can never be run as a business. Movements or organizations don't please politicians. Buildings do. Our art institutions today mirror the dominant powers. All this uprightness, all this straightness, all this visibility, all this representation, all this pride, all these facades. When I think of all the exhausted, uninspired, stressed, and demotivated sleepwalking people, when I think of all the fearful, divided, badly informed people, with or without job, with or without papers, I can imagine they don't feel any need or can't bring up the courage to walk up fancy stairs to find enlightenment in the temples of art. Let's go into a hole in the ground. This hole can be any size, large or small, to put your head in so you don't have to see for a while, to sink your ass in so you can stay steady for a while. A hiding place, hiding things or animals or people, a protective shelter, a sanctuary, a fireplace, a cave. Holes can be there spontaneously or planned long in advance, dug by one person with a shovel or an entire construction team. There can be very specific holes, like a girl's hole, or hole for people who want to do, a hole for people who only want to lie down, a hole for listening, a hole for laughing, a hole for dancing, a hole for healing, or a hole for painting, a hole for fighting. A crater for objects, or one object. A vacuum for nothing. A crack for failure. Of course, there can be cross holes. You don't have to be seduced to go into a hole. You just fall in there, or maybe you're being gently pushed in there. It's clear that there is no place in these holes for the artist or the curator as an individual, as stars, anyway. Stars anyway, no individual star, artist, or curator would like to hang out in a hole. There are no prizes to win there, no prestige, no decorum. A hole in the ground is not a job or an opportunity or a career step, it is commitment. Das waren zwei Inputs, die für uns sehr wichtig sind. Und als nächstes haben wir eine eigene Form von These, wie wir an das Festival herangegangen sind. Also mit Paradigmen, die wir uns gesetzt haben, wie wir auf Stücke schauen und wie wir auf Künstlerinnen schauen, die wir hierher einladen, um ein Ganzes zu bilden. Ja. Die würden wir gerne noch zur Verfügung stellen und dann mit Ihnen weiter über diese Propositionen sprechen. Ich glaube, dass eine Zusammenfassung kann man machen, ja klar. Also in dem ersten Text zählt Tim Etchells eine Liste von möglichen Festivals auf, die ihm in den Sinn kommen, über was alles man ein Festival machen kann. Und er beschreibt das Festival dabei als eine Akkumulierung von Themen. Und er beschreibt, was ein Festival alles für Themen haben könnte. Und da kommt er auf sehr absurde Sachen, wie zum Beispiel ein Festival von Autounfällen. Also er sagt zum Beispiel, was alles können Bilderzusammensetzungen sein. Und bei ihr sagt sie, dass man wegkommen muss von der Idee der Repräsentation der Kunst, dass das einen Tempel hat, ein Schloss, ein Gebäude, sondern dass das Wahre an einer Institution das Commitment der Leute zu einer Sache sein muss. Und sie schlägt dafür vor, dass man eben weggeht von einem repräsentativen großen Ding, sondern zu einem sehr einer sehr unscheinbaren Zusammensetzung. Sie schlägt ein Loch im Boden vor, wo man sich trifft und Dinge tut. Also es sind zwei sehr poetische Bilder.
Und unser Multifest?
Genau, also anstatt einem Manifest haben wir ein Multifest.
These 1. Die Zeit muss gehen.
2. Theater ist Bewegung. Es darf nicht abbilden, was schon ist, sondern muss stetig zu Neuem bewegen.
Theater ist kein Abbild von Wirklichkeit. Theater ist die Illusion, der wir uns gern unterwerfen.
4. Im Theater geht es nicht um das Erhalten, sondern um das Transformieren. Es ist somit nicht erlaubt, die immer gleichen Geschichten zu erzählen.
5. Theater meint immer das Ganze. Wir sollten die Kategorien durcheinanderwirbeln und gemeinsam sehen, wohin uns die Grenzen unserer Vorstellungskraft bringen.
6. Theater muss viele Sprachen sprechen. Es spricht die Sprache der vielen.
7. Theateraufführungen und Kunstwerke haben kein Geschlecht. Man sollte sie auch nicht danach bewerten.
8. Theater ist ein eine gesellschaftsbildende Institution. Diese kann sie nur glaubhaft sein, wenn sie nach innen und außen für Gleichstellung und Diversität kämpft.
9. Theater ist ein Ort der kollektiven Versammlung, des gemeinsamen Denkens und Austauschs. Theater muss öffentlicher Raum bleiben.
10. Theater hat die Aufgabe, öffentlich zugängliche Verhandlungen von Visionen zu betreiben.
Oh. Das ist unser Multifest.
Genau. Das sind Parameter, die für uns relevant sind, wenn wir auf einzelne Stücke schauen und auf Zusammensetzungen von Stücken. Also wie Regeln.
Ja, genau. Es ist ein Regelwerk, an das wir unsere Dinge bauen und gestalten. Und was wir für wichtig generell finden für die Kunst und für Theater.
Ja, jetzt geht es darum, uns darüber auszutauschen, was denn das genau meint, oder? Und was da dahinter steht und was das vor allem dann auch in der Arbeit bedeutet. Also wie man dann wirklich auswählt und sagt, okay, was ist jetzt wichtig und wie stelle ich das fest?
Es geht ja, glaube ich, uns beiden um einen Begriff von kuratieren oder sichten oder versammeln, der eine künstlerische Sprache hat und der ein bisschen nur über jetzt ein reines Zusammensammeln sozusagen hinausgeht, vielleicht unter einem Thema oder was halt immer in dem Beruf dann natürlich, also was über Geschmack sozusagen hinausgeht, wenn man es so ganz runterbricht vielleicht.
Und ich glaube, eine Frage, die grundsätzlich im Kuratieren eine sehr relevante ist, aber wenn man über junges Publikum spricht, nochmal anders, ist diese Frage sozusagen, wo bin ich? Mit wem möchte ich sprechen? Wodurch spreche ich? Und in was für einer Position bin ich selber dabei? Also, wer bin ich? Also jetzt eine gut ausgebildete, weiße, westliche Frau. Das macht was mit meinem Blick. So. Und diese Frage zu reflektieren, sich zu überlegen, wo bin ich, an was für einem Ort bin ich jetzt in Kreuzberg und was habe ich für Fragen in Kreuzberg oder bin ich eben in Linz und was habe ich in Linz für Fragen? Mhm. Und das ist ein Unterschied und was könnte Linz zurückfragen? Mhm. Und dann nochmal die Frage, nämlich wenn man mit jungem Publikum spricht, ist das schon anders, als wenn man jetzt ein spezifisches sogenanntes Erwachsenenpublikum anspricht, dass die unterschiedlichen Altersklassen unterschiedliche Fragen stellen. Eine zweijährige Person stellt andere Fragen als eine 16-Jährige. Mhm. Und ich glaube, diese Frage eben, was will ich von jemandem oder was für eine Kommunikation will ich mit meinem Gegenüber, die muss man sich hier eben sehr multiversell auch nochmal stellen.
Da schließe ich hier gleich eine Frage von mir an. Wie gelingt es, diese Erwachsenenbrille abzusetzen und in diesen verschiedenen, mit diesen verschiedenen Kinder- und Jugendbrillen zu schauen und zu sagen, okay, was sind meine Fragen, was berührt mich oder was berührt eben einen Zweijährigen, eine 17-Jährige? Also natürlich war man das selber auch irgendwann mal, aber man schaut dann trotzdem schon mit der Erwachsenenbrille drauf. Wie macht ihr das?
Ja, ich glaube, das ist also zumindest ich, Man sagt ja, wenn man jetzt kuratiert für Erwachsene, ich kann mich ja nie in wen total hineinversetzen. Also ich weiß ja nie, wie jemand, welche Brillen jemand eigentlich aufhat, egal wie alt oder wo der herkommt, ich kenne die Geschichten nicht. Also es ist natürlich immer unberechenbar, weil das Publikum, das vor mir sitzt, dann kann ich nie vorhersagen, wie das reagieren wird. Und ja, also ich glaube, also ich habe dann zumindest jetzt nicht den Anspruch, dass ich sozusagen denke, wie ein 16-Jähriger oder wie eben jemand aus Wien, oder, weil das wird nie so funktionieren. Mhm. Eben wir haben uns die Parameter gestellt, wie wir zusammenführen. Es gibt sehr viele Künstler, die genau auch verstehen, für das junge Publikum natürlich auch eine große Spanne an Alterslehrern zusammenzuführen. Und die Themen, die verhandelt werden, sind ja auch immer sehr elementare und auch ähnliche, egal für welches Alter. Und das wird halt ein bisschen unterschiedlich gespielt. Mhm. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Kategorien, wie man das machen kann. Mhm. Also auch Regisseure,
so unterschiedlich. Es gibt so ein bisschen, dass es so, es gibt schon Fakten, also nach denen man schauen kann. Also es ist wie so, wenn man Stücke anschaut für ein- bis dreijährige, was für die meisten erwachsenen Personen totales Niemandsland ist, weil man das, wenn man nicht zufällig ein Krabbelkind hat, da noch drinnen nicht gelandet ist. Mhm. Aber das ist schon, das hat schon Fakten, an die man sich halten muss, so dass die Alters-, also die Aufmerksamkeitsspanne von einem Einjährigen tendenziell die 35 Minuten nicht übersteigt. Also das weiß man dann auch, wenn man solche Stücke aussucht. Wenn so ein Stück plötzlich mit anderthalb Stunden daherkommt, weiß man, entweder ist ein super offenes Format, in dem ich raus und reingehen kann. Mhm. Und wenn nicht, dann weiß ich, das geht sich nicht ganz aus für das Alter. Oder ein irrsinnig lautes Stück ist für Zweijährige auch nicht interessant, weil tendenziell haben die Angst. So, also das sind so Sachen, die weiß man, und da weiß man, was diese Personen auch irgendwo brauchen. So. Das ist ein bisschen was anderes, wenn man jetzt auf sogenanntes Erwachsenentheater guckt. Auf der anderen Seite weiß ich auch, ich muss eine Performance-Installation nicht in die Josefstadt stellen, weil da wird niemand glücklich. Mhm. Also das ist so, das sind ja so Dinge, die man auch irgendwie, das ist Handwerk. Ja. So. Und man weiß auch so Sachen wie, dass 14- bis 16-Jährige zum Beispiel mit Nacktheit, dass das eine wahnsinnige Attraktion ist, dass man das aber extrem gut einbetten muss, weil das A, extrem überfordernd sein kann, B, gleichzeitig aber auch unter Umständen super liberating, aber man wissen muss, kriegt das eine Künstlerin hin, dass das so zu formen, dass das für die vielleicht ein bisschen ein Schlag ins Gesicht ist, der dann aber auch wieder freundlich abgeholt wird. So. Also diese Dinge muss man, das lernt man, wenn man diese Stücke viel sieht und dieses Publikum erlebt, wie die, was die tun. Aber zum Beispiel ein 16-jähriges Publikum ist tendenziell in Linz ein anderes als in einer Großstadt.
Das, wie unterscheidet sich das zum Beispiel, das Linzer Teenie-Publikum?
Das muss jetzt du besser sagen.
Es unterscheidet sie, also, ja, es ist, es unterscheidet sie generell, jedes Publikum immer von jedem, immer schwer, weil es einfach sehr schwierig zu sagen ist und weil wir in Österreich nochmal eine andere Tradition haben, von dass eben sehr viele Schulklassen kommen und wenn man in Holland Stücke schaut, vermischt sie sich sowieso generell mehr als Publikum. Aber was mich in Linz eigentlich sehr oft begleitet, ist, dass die eigentlich sehr aufmerksam sind für das, wie teilweise in langen Stücken, war jetzt letztens im Jungen Theater, ein Stück, das hat glaube ich 2 Stunden 40 gedauert, für ab 12 oder 13. Und die waren sehr, sehr dran und brav. Und generell erlebe ich es als sehr freundliches und positives jugendliches Publikum. Also ich war in Düsseldorf in einem Stück, die sind aufgestanden, rausgegangen, haben Sachen auf die Bühne geworfen. Das habe ich jetzt hier, außer man wird wirklich dazu eingeladen, noch nicht in der Form erlebt. Aber das ist einfach sehr schwierig zu sagen und würde ja jetzt auch nicht als Parameter der Jugendlichen in Linz also auf Zahmheit auslegen lassen.
Ja, aber was man schubladisieren. Was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass ein Festival wie Shakespeare, das jetzt seit so langer Zeit hier besteht, natürlich Generationen von Pädagoginnen formt, die dadurch anders sehen lernen. Und das ist halt wahnsinnig interessant. Dadurch, dass das so lange hier ist und wirklich eine fest implementiert in diese Stadt, dass die Sehgewohnheit vieler Lehrenden einfach anders ist als an Orten, wo es das nicht gibt. Und das macht auch was mit den Schülerinnen.
Und Jugendlichen, ja. Ja. Also, das er selber auch hier in der Stadt erlebt, als ich ein Jugendlicher war, war ich da eigentlich das erste Mal dann bei Shakespeare im Theater und es hat mich nachhaltig dann doch geprägt. Mhm. Weil man einfach ganz viel Verschiedenes dann mal erlebt und sehen kann, was Theater eben sein kann und was es meinen kann. Und das stimmt natürlich.
Und also, da darf man immer nicht übertreiben, finde ich jetzt mit dieser Idee, dass ein Festival so eine Wirkungsmacht in einer Stadt hat, weil ich finde, das ist begrenzt, weil es dann doch immer weniger Leute mitkriegen, als könnten. Mhm. Aber dadurch, dass dieses Festival ja jetzt nicht so in einem einzigen Haus stattfindet, sondern in den unterschiedlichen Theaterhäusern und auch Museen und Galerien und so kleinen Offspaces der Stadt, kriegen unter Umständen Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, nochmal Orte mit, an denen sie noch nicht waren in der Stadt und erfahren das als einen potenziellen Kulturort. Und das ist, finde ich, das, worüber Sarah von Hell noch ein bisschen schreibt, dieses, es geht schon nicht nur um diesen einen Ort der Repräsentation, sondern um dieses ästhetische Erlebnis, mhm, um dieses gemeinsame Gefühl, um so ein, dass man merkt, da passiert was gemeinsam. Und das ist nicht nur gebunden an einen spezifischen Ort, sondern das kann was sein, das wohin geht. Mhm. Und das ist, finde ich, so eine vehemente Kraft von Festivals, wenn sie sich so verstreuen und wenn sie so Orte vereinnahmen. Mhm. Und ich glaube, das macht was mit den Zuseherinnen.
Mhm. Ja. Okay. Mir würde noch gleich ganz viel einfallen dazu. Aber Kepler Salon soll ja gemeinsam funktionieren. Darum lade ich Sie alle ganz herzlich ein, sich zu beteiligen. So eine kleine Runde, da kann man wirklich intensiv diskutieren. Und das wäre schön, wenn wir es heute nützen könnten dafür. Geht Ihnen durch den Sinn? Das Mikrofon ist gleich da. Sind Gedanken, Fragen?
Ich habe ja selbst Erfahrung beim Shakespeare von beiden Seiten. Einmal als Lehrende und einmal als Mitarbeiterin. Und ich kann bloß sagen, dass ich unheimlich viel gelernt habe, das, was du gesagt hast, dass man als Lehrende dann einen ganz anderen Blick teilweise kriegt. Ja, auch, und auch offener für die Problematik. Ja, es waren ja wirklich Stücke dabei, wo es, ich glaube, das war auch dieses Schiller die Glocke, wo ich glaube, das war schon Shakespeare, wo ein Junge, ich glaube, eine Pistole dabei hatte, in dem Stück, ja, und irgendwie dieses Monologe, immer die Glocke dazu, die Schillers Glocke immer wieder zu lernen und so weiter, und die Lehrerin darauf pochte und er dann immer aggressiver und die Klasse aggressiver wurde. Und das fand ich gut, einfach mal auch in die Klasse selbst oder ins Publikum zu geben und darüber dann zu diskutieren. Was ich auch immer gut fand, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, dass die Nachgespräche waren. Wenn Jugendstücke sind, dass wirklich auch die, sage ich, Autoren bzw. Mitspieler dann da waren. Mhm. Und Workshops habe ich sehr viel mitgenommen, so Lockerheit, gucken, was man auch in der Klasse mit Jugendlichen und Kindern machen kann, ja, um die zu motivieren oder um irgendwas noch rauszukitzeln, was Sache ist. Jetzt nicht nur im Theaterbereich, sondern man kann sehr viel Rollenspiele, ja. Also ich habe unheimlich viel Workshops gemacht bei Shakespeare und diese Rollenspiele einfach mitgenommen, ja. Die nehme ich heute teilweise noch mit und praktiziere die. So, das ist das.
Mhm. Ja. Ich habe eine Frage. Und zwar, also das Multiversum ist laut Definition ja die Zusammenstellung unendlich verschiedener Welten. Und in unendlich vielen verschiedenen Welten gibt es halt unendlich viele verschiedene Möglichkeiten. Und in denen finden ja auch sozusagen alle Theaterstücke der Welt statt. Mit allen, also wo Romeo und Julia überleben, wo sie sterben, wo Romeo und Julia im ersten Akt schon sterben und so. Und jetzt ist meine Frage bei euch beim Kuratieren. Bei so einem allumfassenden Themengebiet, wo ist da die Grenze zwischen Beliebigkeit und Aussage? Weil letztendlich würde ja alles in das Thema passen. Und wo findet man da die Grenze?
Ich glaube, auch da gibt es auf eine Art, und ich finde, das ist auch sozusagen eine Frage unserer Zeit, eine ganz klare, weil es gibt unendliche Auswahl. Ich kann YouTube öffnen und oder Facebook oder also welches Medium auch immer, und es ist eine Unzahl von Dingen, die ich nutzen könnte. Und meistens bin ich sogar wütend, weil ich wahrscheinlich die nicht finde, die ich interessanter fände. So, also ich finde, das an sich ist schon mal eine relevante Fragestellung. Aber ich finde, in der gibt es sozusagen handwerkliche Regeln. Und die ist, wenn man über junges Publikum spricht, spezifisch eine, wie gestaltet man eine Altersaufteilung? Wo ist mit Nachfrage? In welchem Alter? Und aber vor allem auch dieses, wer ist auf diesen Bühnen? Es geht nicht zum Beispiel, dass einfach nur weiße Performerinnen auf diesen Bühnen sind. Das ist eine, das klingt jetzt vielleicht aus oder hart oder simpel formuliert, aber es ist so, man muss gucken, wer auf diesen Bühnen steht. Welche Stücke schaffen es, mit einer sinnvollen Repräsentationskultur umzugehen? Also die über die Gesellschaft sprechen, der wir sind. Und es gibt auch Regeln, wie, dass du guckst, wie viele Regisseurinnen hast du? Wer hat diese Stücke gemacht? Sind das Kollektive? Sind das Männer? Sind das Frauen? Wer hat das inszeniert? Welche Namen? Wer hat das geschrieben? Also ich finde, das sind so, neben dem, wie großartig ein Ding ist, oder wie spezifisch auch so überstehende Fragen, die man sich ganz elementar stellen muss, finde ich, wenn man so ein großes Medium bespielt. Also wie Shakespeare, was ja im Verhältnis zum Festival in Linz doch relativ groß ist. So. Und das, finde ich, sind unumgängliche, die jetzt noch nicht so spezifisch aufs Thema gehen, aber ja. Sagst du noch was zum Thema?
Ja, es
zu den Medien.
Ja, aber eben die unterschiedlichen Lebensrealitäten, es ist ja ein Thema, was man einfach auf sehr vielen Ebenen fürs Festival anwenden kann, was gerade fürs Jubiläum für uns sehr, sehr gut und wichtig war. Also man kann das Multiversum natürlich nehmen aus den bisherigen Festivaluniversen, die Stücke, die man nehmen kann, man kann die Aufführungspraxen nehmen, die verschiedenen Theaterformen, die verschiedenen Kunstgattungen, die verschiedenen Institutionen, die verschiedenen Künstler und man hat die verschiedenen Lebensrealitäten, die man sozusagen verhandeln kann. Und dann hat man eben auch nur die Digitalisierung, die reinspielt, was ist Realität? Es gibt jetzt mehrere Realitäten gleichzeitig. Identität ist natürlich ein Thema, Zeit und Raum, wie vorher schon gesagt, und das war für uns eben dann im Multiversum am besten zusammengefasst.
Aber es ist eine interessante Frage, weil es ist natürlich immer Willkür. Weil die Personen, die kuratieren, haben ja auch nur eine Meinung. Die ist hoffentlich eine, die man oft abgewägt hat und eine differenzierte, aber das ist ja nie. Das wäre ja absurd, über Objektivität in dem zu sprechen. Aber es gibt natürlich auch nochmal so Sachen, dass man sagt, klar weiß man, dass aus bestimmten Häusern, Künstlerinnen oder auch Gegenden einfach handwerklich und inhaltlich gute Dinge kommen und dass man dann dort auch mal schon guckt, das formt den Blick. Also das schränkt auch wieder ein. Aber ich glaube, um auf die Gesamtzusammenstellung zu kommen, bei der man dann endet, ist ein ganz großer Teil, glaube ich, auch dieses Commitment, also zu sagen, man sucht so lange, bis man auch diese Fragen nach Repräsentation, nach wer hat das gemacht, woher kommt das, was ist das für ein Format? Man möchte nicht nur Guckkastenstücke zeigen, weil Theater ist nicht nur Guckkasten. Es wäre fatal, das jungen Menschen so zu zeigen. Man will auch unterschiedliche theatrale Formen zeigen, weil es ist, klar gibt es Sprechtheater, aber es ist bei weitem nicht das Einzige, was es gibt. Also, dass man das Commitment ist, es, diese Zusammenstellung so gut wie möglich hinzukriegen und dann kommt der Kompromiss und der ist das Geld. Und dann kommt der nächste Kompromiss, der sind die Venues, wo kann man das spielen. Und der nächste Kompromiss ist die Zeit. Und das musst du dann, das muss matchen irgendwo. Und da fallen auch Dinge weg, die relevant gewesen wären.
Bitte. Ich wäre neugierig drauf, weil das jetzt ein netter Rahmen ist, darüber zu reden. Wir könnten natürlich auch sonst bei anderer Gelegenheit darüber reden, aber wie politisch die heutige Jugend ist, weil das Stück Paradise Now 1968 bis 2018, das fasziniert mich schon sehr in der Vorbereitung auf das Festival, das ist ja quasi eine Anklage der jungen Menschen gegen die Habgier der Alten, die quasi deren Zukunft oder deren zukünftige ist. Deren zukünftige Umwelt zerstört. Ihr seid ja quasi schon lange am jungen Publikum dran. Beobachtet ihr da neue Tendenzen, jetzt im Hinblick auf Greta Thunberg oder im Hinblick auf politisches Theater? Wird die Jugend wieder politischer und hoffentlich radikaler als sozusagen diese Couch-Potato-Jugend? Ja. Mhm. Kennt ihr da irgendwelche Tendenzen beobachten?
Ich glaube, die kann jeder also grundsätzlich beobachten. Das ist auf jeden Fall natürlich mit den Fridays for Future, wenn man das anspricht. Also es sind so Dinge, die sich natürlich sehr stark nach außen mal jetzt abbilden. Kann man jetzt andere sagen treffen, die jetzt da auf dem abzielen. Aber eben die Zeit ist, wenn man so weitermachen wird, die Zeit ist nicht mehr so lang, sein, wo man hier ist. Und die jungen Menschen sind auf jeden Fall halt noch länger hier und haben jetzt, glaube ich, auch ein Bedürfnis, natürlich sie mal zu äußern und gesehen zu werden. So grundsätzlich ist das natürlich schon zu bemerken. Das Paradise Now ist natürlich auch ein Stück, aber da muss man auch sagen, es hat einen Choreograf gemacht. Der ist jetzt da, der ist jetzt nicht ganz alt, aber der ist Anfang 40, Ende 30 ist er. Ah, er ist nicht so viel älter als wir.
Ich glaube, er ist sogar jünger.
Schon? Mhm. Aber er ist nicht 14. Nein. Darauf können wir uns einigen.
Nee.
Ja, darum natürlich gibt es da Tendenzen, die man spürt. Und, aber ich finde immer, man kann sehr, sehr schwer da pauschal antworten. Mhm. Also ich scheue mich immer vor so Pauschalaussagen, weil das ein bisschen einfach wäre, glaube ich.
Ja, und es ist wahnsinnig spannend, weil das, was Markus vorher erwähnt hatte, quasi mit dem Multiversum, in dem wieder ein Universum und noch ein Universum, wo dann irgendwann alles möglich ist, genauso ist es bei der Haltung. Man ist heute nicht mehr Punk. Oder man ist an dem einen Tag das und am nächsten Tag das und am nächsten Tag das, wenn man das möchte. So, dieses Haltung beziehen zu etwas, ist etwas, das wahnsinnig schwammig ist. Auch für viele junge Menschen gefühlt. Und so Exceptions jetzt wie Greta Thunberg, das finde ich ist so, die ja auch wieder super politisch instrumentalisiert wird, das ist super, dass es das hat, aber das ist schon nicht die Mehrzahl, habe ich das Gefühl. Und auch wenn man sich das anguckt, wenn man auf Genderbilder schaut, es gibt eine Fraktion Jugendlicher, die ist traditionalistischer als uns das jemals angeboten wurde. Und dann gibt es super queere Kids, die mit einer hohen Selbstverständlichkeit am einen Tag das sind, sein wollen, am nächsten Tag das und das auch in ihrer Sexualität total leben, auch ohne Angst. Aber das ist, kommt so krass darauf an, wo man aufwächst und in was für einem sozialen Circuit du dich aufhältst. Also wenn du, ich weiß es nicht, in der Tiefe der Steiermark in einem Dorf aufwächst, wirst du deine Queerness höchstwahrscheinlich nicht so erfahren dürfen, wie wenn du in Graz zur Schule gehst. Also das ist glaube ich, das ist frappant, wie das teilweise auseinanderklafft und was die für Haltungen haben und wie schnell die aber auch Haltungswechsel betreiben. Drum, es ist schon was Interessantes mit denen, wir haben ein Stück im Festival, das heißt die Bewegung, wo es auch schon auch um diese Frage geht, um das Haltung beziehen zu, woran glaube ich eigentlich und was kann ich vertreten? Was für politische Argumente kann ich vertreten? Wie lange höre ich mir sowas an, bis ich was sage? Also das sind so, ich glaube, das sind sehr wichtige Fragestellungen mit denen.
Vielleicht noch kurz das Stück Paradise Now. Jetzt sind wir neugierig und wissen, es geht um Politik, aber mehr noch nicht. Worum geht es da? Was kann man erwarten?
Das Stück Paradise Now ist von der Gruppe Fabulös, die auch sehr viel mit Jugendlichen arbeiten, also die sozusagen auch so eine Jugendschiene haben wie Jugendclubs, aber unter professionellen Produktionsbedingungen, das heißt, die proben dann wirklich 2 Monate an dem Tanzstück mit dem Choreografen und begleiten meistens das Theater sehr lange, also es sind dann über 3 Jahre meistens bei denen im Haus. Und in dem Stück sind Jugendliche zwischen 14 und 22, die eigentlich ist ein Tanzstück, das sich anlehnt an das Stück von 1968 von Living Theatre, das hieß auch Paradise Now, es war damals ein Skandalstück, weil es lauter nackte Tänzer waren, die sehr auch orgiastische Bewegungsmuster abbildeten und auch Texte verhandelt haben, die eben in Institutionskritik, Kunstkritik, Gesellschaftskritik aufrütteln wollten, Werte hinterfragen wollten. Und der Choreograf, Michael van der Velde, hat sozusagen mit diesen Jugendlichen eine Neuadaption gemacht, die sie auf die letzten 50 Jahre, deswegen die Klammer bei uns, das 1968 bis 2018, der Medienbilder, also eindrückliche Medienbilder, wie zum Beispiel das Oscar-Selfie, glaube ich, 2014, Kriegsbilder. Also er hat die Exaktes nachgestellt mit den Jugendlichen und es ist ein sehr ikonisches eben Tanzbilderstück, das aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann eben kippt in die Adaption von 68 oder den Text von 68, den einem die Jugendlichen dann entgegenschmettern und diese Fragen nochmal stellen, was die heute bedeuten. Mhm. Dass 68 gestellt würde, was sie aber heute für uns bedeuten und auch eine Anklage starten an das, was eben abzäumt wurde von der Gesellschaft und der älteren Generation, die ihnen da entgegensitzt. Und es mündet dann in einem sehr gemeinsamen, ritualhaften Spektakel, ohne da jetzt zu viel zu verraten, weil es hat dann eben nur, man kann sie eben ja dann entscheiden, auf welche Seite man geht und was man selbst dann mit dieser Message macht.
Mhm. Ja, aber ich glaube, ein Ansatz, der in dem auch spannend ist, wir haben ein Stück von einem niederländischen Regisseur, der eine Adaption von der Erzählung über Martin Luther King gemacht hat mit einem All-Black-Cast. Und das Stück ist, also es wird ein Musical inszeniert, also auch qualitativ wahnsinnig hochwertig, großartige Sänger. Und die machen, und das ist halt, und das Stück ist eigentlich, in Holland spielen sie das Stück für Kinder ab 8. Mhm. Das machen wir jetzt nicht wegen Übertitelung und Ding, aber eigentlich, also es ist wirklich für Kleine. Und er macht den Twist irgendwann im Stück, dass er die Seite, also, dass er die Kinder involviert in das Stück und sie immer wieder in die Rolle der Kinder bringt, die ausgeschlossen werden, die konfrontiert werden mit Vorurteilen. Und die Schauspieler guiden diese Kids durch die, also in der Inszenierung mit. Und das ist natürlich eine Gratwanderung, aber das ist halt ein Wahnsinnsfutter, das man dann nachher auch bekommt, um über solche Mechanismen zu sprechen. Also, weil du viel besser mit deinen Eltern oder auch Freunden oder deinem Lehrpersonal dann über Ausschlussmechanismen und Rassismen sprechen kannst, wenn du sowas ästhetisch, also künstlerisch so hochwertiges erfahren hast. Drum haben wir auch zum Beispiel ein Stück, das schon sehr alt ist eigentlich und viel gespielt wurde schon, eingeladen, also die Proletenpassion, wo Gustav die Musik gemacht hat, weil es einfach so anschaulich diese Idee von dem Arbeiterinnenbegriff und Revolution abhandelt, also super musikalisch hochwertig und extrem gute Schauspielerinnen, dass man auch sagt, das ist was daran, da kann man über quasi das Jetzt dann sprechen, wenn man das angeguckt hat. Aber es ist halt ein großes ästhetisches Erlebnis. Es ist halt wirklich gut gemacht und ich finde, je größer die Fragen sind, desto spezifischer und genauer müssen die Arbeiten sein. Also die müssen in der Form treffen und im Inhalt. Mhm. Weil große Fragen in einem schleißigen Inhalt, das ist manchmal dann total schwer zu erfahren. Mhm. So. Also das muss, die Form ist nicht, also es ist das eine nicht wichtiger als das andere, auf eine Art. Das muss wirklich ineinander greifen, ja. Mhm.
Und nur weil es mir zum Publikum jetzt nochmal einfällt, bei Paradise Now, ich habe das auch in Berlin gesehen, beim Tanz im August-Festival, das ist ein zeitgenössisches Tanzfestival, und es ist unfassbar, wie das Publikum anders reagiert hat, ohne, also kann man irgendwie schon ausführen, aber wie das im Verhältnis war zum Donaufestival in Krems, wo das Stück auch war. Das sind einfach zwei komplett, es sind zwei unterschiedlichste Erlebnisse. Und drum, es hat nicht nur immer was damit zu tun, wie welche Altersgruppen, sondern auch, wie sie im Publikum begreift, wo das ist und wie das passiert. Und das ist halt total spannend, finde ich, auch in unserem oder an unserem Beruf, sowas zu erfahren.
Ich hänge ein bisschen sozusagen an dem Schlagloch, an dem das Loch, in das man fällt, und dann das gefällt mir, ist ein wunderschönes Bild. Es beschäftigt mich jetzt auf einer professionellen Ebene auch sehr, weil wir sozusagen, also ich bin ja für das Hest auch künstlerisch zuständig, auch ständig darüber nachdenken, sozusagen Situationen abseits der Repräsentationshäuser zu schaffen, um einfach hineinzufallen, sozusagen in den Erfahrungsraum zu fallen, was natürlich wahnsinnig schwierig ist, weil so einem Schlagloch sitzt dann nicht einfach ein Orchester und spielt eine Brückner-Symphonie. Und wie weit beschäftigen euch die sozusagen diese Schlaglöcher, die sozusagen so überraschend, das ist ja eine große Schwierigkeit gleichzeitig, man braucht ein Timetable, man ruft, wie geht man da um, sozusagen, man hat eine Festivalzeit, es gibt Beginnzeiten, es gibt natürlich auch unbedingt Orte, wo man hinkommen ist. Wie schafft man aber trotzdem sozusagen das Schlagloch, das gefällt mir, ich weiß auch gar nicht, so länger ich drüber nachdenke, wird das Bild schon zu meinem eigenen und weiß gar nicht mehr genau, was jetzt.
Dafür ist es da, ja.
Ja. Und ich finde das auch super. Aber sozusagen Kunst, also insofern auf Multiversum reagierend, ist das ja vielleicht auch einfach Leben, unser aller individuelles Leben, jeder mit seinem Universum, das vielleicht an einem Ort lebend viele Schnittflächen hat, und aber natürlich, weil wir Individuen sind, auch sehr unterschiedlich ist. Aber zurück zum Raum, wie schafft man Situationen, die sozusagen dann nicht repräsentativ gleich werden, die nicht gleich dezidiert zur Bühne werden, weil man braucht ja eine Situation, wo wer zuschaut, erfährt, lebt, wo wer spielt.
Ja.
Wie treibt euch sozusagen das Stichwort Schlagloch, Schlaglochsituation?
Ich habe eine Idee dazu, aber die ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Ecke. Das, worüber sie viel spricht, also in Bezug auf das Loch, ist, dass Institutionen, Beispiel ein Landestheater, das sind eigentlich die kunstverhinderndsten Institutionen, die es gibt. Also ich arbeite ganz, ganz viel an Landes- und Stadttheatern. So, dass ich liebe diese Orte auch wahnsinnig, aber ich hasse sie auch, weil die sind so enorm strukturiert und reglementiert in dem Format, in dem Menschen sich treffen dürfen, dass eigentlich neue Begegnungen, Begegnungen des Nichtwissens oder der Unkontrollierbarkeit überhaupt nicht entstehen können. Das macht auch was mit den Produkten, die rauskommen. Ihre Frage, glaube ich, zielt auch sehr viel darauf ab, wie gestaltet sich eine Institution an sich, als dass das möglich wird, dass sich Menschen immer neu treffen, aber wirklich neu und auch unerfahren und neu, also so. Das ist das eine. Und ich glaube, wenn man es jetzt aufs Festival nimmt, das hat was Ähnliches, weil man muss es irgendwie kontrollieren. Aber ich glaube, man kann dann auch mit so Formaten umgehen, wie wir haben zum Beispiel eine Gruppe aus Wien eingeladen, die heißen Nesterwall. Das ist so ein queeres Kollektiv, die nur mit Nicht-Profis arbeiten, also ziemlich ausschließlich. Da spielen dann auch so Leute mit wie Christopher Wurmdobel, also so Falter-Journalisten und so. Oder manchmal auch so Leute wie Denise Bourbon und also so. Und die inszenieren Bespielungen von Orten. Und in diesen Bespielungen ist wahnsinnig viel Raum für Dinge, die schief gehen können, die immer anders sind jedes Mal, die sich unendlich in die Länge ziehen können, weil es einfach nicht so rumkommt, wie sie sich's ausgedacht haben. Das ist aber angelegt quasi. Also es kann manchmal sein, dass das eine Stunde länger geht, weil das ist in der Inszenierung angelegt, dass das passiert. Jetzt in unserer nicht. Das wurde verboten. Die sozusagen, und da geht's nur um Begegnungen. Du musst die ganze Zeit mit denen reden, mit diesen Spielerinnen, und du musst dich die ganze Zeit mit irgendwelchen Orten befassen. So. Also du kommst konstant in latent unkontrollierbare oder vollkommen dir selbst überlassene Situationen. Und ich glaube, es gibt eine sehr große Tendenz im Moment in der Kunst, auch in der visuellen Kunst, also bei Philippe Pareno oder Tino Segal, das sind ja alles, wo es um diese ästhetischen Erfahrungsräume geht, die einen selber auch in dem, wie verhalte ich mich in so einem Museum, in so einem Theaterraum, total in Frage stellen. Also diese Rituale auch. Und ich glaube, das sind auch Schlaglöcher in sich.
Ja. Das ist halt auf Parena oder diese Ausstellung, das ist halt, die Zeit muss gehen, also dass man sagt, Aufführungszeiten, dass man nicht immer jetzt beginnt es und dann endet, sondern dass man da mal eine andere Bewegung reinbringt. Und also eben, wenn man es dann mit einer Institution wie Museum, wie man da Vergleiche oder Zusammenkünfte treffen kann zwischen den Institutionen. Es ist ja also uns fürs Festival auch sehr wichtig, dass die Institutionen auch miteinander mal anders denken. Und da passiert sehr viel, was völlig Neues an Begegnung, obwohl man denkt, das ist ganz klar, was da passiert. Und da bringt man sich selber immer ein bisschen auch aus dem Konzept, was sehr gut ist und richtig ist.
Ich glaube, das ist ja der Punkt sozusagen. Genau. Dieses Stichwort Unerfahrenheit. Mhm. Sobald ich in die Institution gehe, brauche ich einmal Erfahrung, die mache ich noch einmal und weiß, wie ich diesen Tempel zu betreten habe, wie das Ritual läuft. Und dann the house is the message. Ne?
Genau.
Marshall McLuhan. spüren zwar unterschiedliche Sachen, ob jetzt ein Bruckner Symphonie oder egal was, keine Ahnung. Aber dieses, wie schafft man Settings der Unerfahrenheit, der Überraschung, des Schlaglochs, dort, wo wir des Anfängerinnen und Anfängerseins in dem Moment, dort, wo die Sinne ganz weit offen sind, wenn man sozusagen Unerwartetes, wenn man nicht weiß, wo man sie, wenn man die Koordinaten, eine gewisse Sicherheit eines Rituals hat, wirklich, so gut ein Ritual auch ist und so sehr ich es selber auch schätze.
Und vielleicht da möchte ich noch eins draufsetzen, wo es dann vielleicht auch wieder Institutionen gibt, die Rahmengeber sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an Finanziers, an die Politik und so weiter, die eigentlich genau diese Sicherheit wünschen. Also die sagen, ich will ja das sehr kontrollieren, was da passiert und diese Sicherheit haben. Und das ist ja noch eine weitere Komponente drin. Absolut. Also wie kriegt man diese?
Das ist doch das Thema unserer Zeit, oder? Ja. Das ist die Angst. Also das ist Angst
und die Kontrolle.
Ja, Angst und Kontrolle. Also das beginnt dabei, dass ganz viele Lehrende oft Angst haben, gar nicht, dass etwas schlecht sein könnte, sondern dass man es nicht erklären kann. Mhm. Dass man selber als erwachsene Person kein Wort hat, um es zu rephrasen. Mhm. Das ist natürlich auch die Angst ganz von Eltern immer, dass man der Welt gegenüber nicht standhält, die einem da präsentiert wird und unter Umständen sich selbst im Nichtverstehen erfährt. Mhm. Aber da gibt es halt das ist ein ganz tolles Bild von der Eva Sturm, das ist eine Kunstvermittlerin, die über Deleuze arbeitet. Und die beschreibt ein Bild, wo sie sagt, im Hamburger Bahnhof hängt das Bild von Warhol, von Elvis Presley, der schießt auf den Zuschauer, also auf den Betrachtenden eigentlich. Hat auch die Augen sind wirklich in die Augen. Und sie hat gesagt, das ist für sie so das Sinnbild von der Erfahrung von Kunst, ist, dass ein Kunstwerk schießt auf dich und du erfährst etwas, wo du noch nicht weißt, was das ist, vielleicht in dem Moment. Ob es dir gefällt, ob es dir nicht gefällt, ob es dir wehtut, ob es dich berührt. Es ist erstmal diese Erfahrung des Schutzes und des Getroffenwerdens da. Und der zweite Schritt ist, dass sich daraus eine Gegenhaltung entwickelt. Und entweder ist die etwas von Zurückschießen, das kann eine Idee, also ein Argument, ein Etwas sein. Oder aber es bleibt dieser Raum des Nichts zwischen mir und dem Ding. Und der ist dann oftmals der explosivste, weil vielleicht erst sehr viel später etwas daraus entsteht. Mhm. Also dass ich ein Nichtwissen, ein Nichtverstehen mit mir rumtrage, das sich später einlöst. Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Und das finde ich ein wahnsinniges Bild. Und ich glaube, sehr viele Leute haben vor dieser Erfahrung, egal in Bezug auf Kunst oder auf auch andere Fragen, sei es mit Menschen umzugehen, die aus einer Kultur kommen, die ich nicht begreife. Mhm. Also das ist so, auch dieses, es macht was mit mir, aber ich weiß halt noch nicht, was und das auszuhalten.
Aber das kommt ja dann aus meiner Erwartung jetzt zum Beispiel als Eltern oder als Lehrer, dass ich jetzt da Experte bin und das schon erklären kann, weil spannend wäre es ja, dass ich es dann gemeinsam überlege und sage, hey, was habe ich erlebt, was hast du erlebt und da mich auf gemeinsam in den Austausch auf einer Ebene begebe und auch sage, okay, ich weiß jetzt auch nicht, sorry. Es macht mit mir was ich noch nicht benennen kann und ja, was sehen wir da? Und wer sieht was? Ja.
Und junges Theater und unserem Publikum in diesen Austausch zu gehen, darum geht es ganz viel.
Du hast vorhin verboten gesagt. Also was mir total seit einer Weile so wirklich auf den Geist geht, verboten, wir dürfen das nicht. Nein, also da ist irgendjemand über mir, ja, der das nicht akzeptiert oder wir haben Vorschriften oder ich habe zu viel Administration etc., wo ich denke, das kann es nicht sein in unserer heutigen Gesellschaft, gerade in Bezug auf Kinder, Jugendliche oder auch andere Sachen, mal einfach ein Stückchen weiter zu gehen und zu sagen, ich probiere das aus und wenn ich was auf den Deckel kriege, dann stehe ich auch dazu. Und das, was du oder jemand gesagt hat mit dieser Angst, ja, es ist so viel Angst zu spüren bei allem, ja. Also ich habe jetzt zwei Sachen hinter mir gestern so und dann sage ich, ich kann es langsam nicht mehr hören, verboten und wir dürfen das nicht. Ja, ganz Kleinigkeiten, Sachen, wo man einfach nur sagt, ja klar, kann man machen oder kann man nicht machen. Ja, also es geht jetzt gar nicht im Theaterbereich grundsätzlich und ich finde das langsam sehr erschreckend. Ja, diese wirklich und diese Überwachung. Ja, jeder sagt, nee, das geht nicht. Ich habe die Minuten und aus und ich werde ja überwacht. Ja, also jeder hat einen Chip heutzutage. Sehen wir Landestheater. Also die wissen, wann Angestellte auf dem Klo sind sozusagen. Ja, es ist einfach so. Und das ist
wie ist das so?
Das ist na, aber das ist halt auch, was ich auf auf Pädagogen und Pädagoginnen überträgt und dann auf die Kinder, und die Kinder werden dann aggressiv oder sagen und verstehen das nicht, weil halt auch die Pädagoginnen dann das nicht erklären, weil sie im Grunde sagen, das verstehen die nicht. Mhm. Die verstehen sehr wohl, weil sie das ja spüren. Die spüren ja, dass irgendwas läuft, was nicht in Ordnung ist.
Aber vielleicht ist das Problem ja immer, oder gerade auch bei uns, man glaubt ja immer, was verstehen zu müssen. Das sind Räume des Verstehens. Und ich finde, das kann schon möglich sein, dass ich irgendwas verstehe. Aber es gibt per se in erster Linie primär nichts zu verstehen, vielleicht etwas zu begreifen. Und das ist ja in den Räumen der Kunst und natürlich in den Institutionen immer, das ja kann schon hinkriegen, das kann man gefallen oder nicht gefallen. Aber ich verstehe ja nichts davon. Ja, das heißt Musik auch sehr oft. Ja. Mir hat es gefallen, aber ich verstehe nichts davon. Ich sage dann immer, ich verstehe ja nichts davon, weil wie soll man ein Kunstwerk verstehen, wenn es ein Kunstwerk ist, weil das Kunstwerk hat ja immanent, dass es viele sozusagen diese Räume jenseits des Verstehens oder vielleicht doch etwas Verstehens, das soll ja jeden individuell auch unbenommen, aber dass man mehr von dieser Möglichkeit des Begreifens von etwas, ne? Es sind Erfahrungsräume, es ist das Leben selbst, darum fällt mir auch das Schlagloch sozusagen, wo eine gewisse Intensität, eine Qualität, eine Beschaffenheit, ein künstlerischer Raum die Erfahrung bietet, das Schlagloch vielleicht in sich selber zu entdecken. Das weiß ich natürlich eine hehre Mission, aber...
Ja, aber das ist ja sehr spannend.
Also mir fällt jetzt gerade, ich war Donnerstag in der Bruckner Uni, da war Welzer Möst mit einem, was ich, CC-Menschen vom Europaparlament, da wurde auch unter also diskutiert über Kultur und Wissenschaft, und der Welzer Möst hat dann gesagt, ja, also man kann ein Studium haben, ein Wissen erreichen, aber wenn man halt jetzt gerade Kunst, Kultur oder im Orchester sitzt, dann müssen auch die Studenten herangeführt werden, hinter, das ist jetzt was Norbert gesagt hat, hinter das Kunstwerk gucken. Und das fand ich gut, also nicht nur bildhaft, sondern so, also sie müssen nicht nur die Noten kennen oder die Komponisten, sondern sie müssen die Fertigkeit erlangen, also selbst zu interpretieren und dann halt hinter dieses Kunstwerk zu gucken und dann halt sagen, okay, ich habe es verstanden. Also auch so Kompositionen, wo man selbst komponieren etc. Und das fand ich toll. Ja.
Stehen. David, möchtest du direkt drauf reingehen?
Ja, nein, natürlich aus einer professionellen Sicht. Es ist ja gut, wenn ich was spiele oder ein Instrument spiele oder Teil einer Symphonie bin oder so, sozusagen zu begreifen, was da rundherum abläuft oder vielleicht in welchem Kontext. Aber was heißt hinter ein Kunstwerk? Das ist vielleicht gerade jenen, die nicht zu sehr mit diesen handwerklichen, professionellen Dingen oft viel leichter. Es geht ja nicht, ich muss nichts wissen.
Ja.
Ich muss Räume der Offenheit und darum dieses, ich liebe dieses Schlagloch.
Nein, und das ist ja, also ganz, das ist schon mal sehr interessant, dass zum Beispiel jetzt eines der Vorzeige Stadttheaterprojekte in Europa, das NT Gent, also das Nationaltheater Gent, übernommen jetzt von Milo Rau, hat das erste, was sie gemacht haben, war einen Thesenkatalog herauszugeben, was sozusagen erlaubt und nicht erlaubt ist. Und eine der Verbote war es, einen Klassiker in voller Länge zu spielen. Ein Klassiker darf zu maximal 20% auf eine Bühne kommen, unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei nicht professionelle Darstellerinnen mitspielen und zwei Sprachen auf der Bühne gesprochen werden. Weil, und das ist jetzt die Frage, weil die gesamte Klassik, die ja Belgien viel weniger beeinträchtigt als die deutschsprachigen Länder, ist ja eine Interpretationskultur. Und so wie die meisten jungen Menschen Kunst lernen, heißt Interpretation. Und Interpretation heißt besitzen. Und sobald ich etwas besitze, ist es eigentlich langweilig. Mhm. Und es muss ja eigentlich immer etwas Unheimliches bleiben. Etwas mich Attraktierendes, aber Unheimliches, das mich immer mehr Fragen stellen lässt. Aber sobald ich es fertig interpretiert habe, ist es gegangen. Und alles, was ich in der Schule lerne, ist den Schiller von oben nach unten zu interpretieren und dann abzulegen, weil dann habe ich es verstanden. Und das ist so lernen junge, also so lernen junge Menschen Theater sehen. Ich bin zum Beispiel, ich habe sehr viel später erst verstanden, was es für ein glorioser Einfall meiner Deutschprofessorin war, mit uns in Schlingensief zu gehen. Mhm. So, Und neben, aber auch Maria Stewart, also da hatte man halt dieses Burgtheater vor der Tür, so man konnte diese Dinge schauen. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Infrastruktur. Orte ohne Infrastruktur, das ist eine andere Diskussion. Aber ich glaube, dieses unbändige Verlangen nach Interpretation ist ja furchtbar. So. Mhm. Der einzige Ort, an dem man das weniger erfahren muss, ist so in der neuen Musik, wo man das ja ablehnt, sehr stark, bei der neuen Musik. Also, aber
weil es keine Erfahrungen gibt, nicht? Weil es neue, weil es Uraufführungen sind.
Ja, und weil sich es quasi auch diesem Raum entziehen will, dieses Benanntwerden so entziehen möchte. Aber sehr egal, das führt zu weit. Aber ich glaube, das ist ein wirkliches Problem, wie viele Menschen in der Schule zur Kunst gebracht werden.
Und auch das passiert, ja.
Ja, oder dann muss man als gucken und irgendwie Guernica interpretieren. Das kann man schon mal machen, aber das ist ja nicht, darum geht es ja nicht. Also, so.
Geht es nicht vielmehr darum, ich lese da gerade ganz viel Rosa, um das Thema der Resonanz, um in Resonanz zu kommen, berührt zu werden. Es löst was bei mir aus, also es tönt dann irgendwie zurück in einem anderen Ton. Und manchmal werde ich nicht berührt. Also auch dieses drauf einlassen, es kann mal was sein, was an mir völlig vorbeigeht, vielleicht am heutigen Tag und morgen wäre es aber wieder anders. Und das auch mal stehen zu lassen. Oder eben berührt zu werden und noch nicht zu wissen, warum. Also das macht mich jetzt traurig und ich habe eigentlich keine Idee, warum ich jetzt traurig bin. Und vielleicht fällt es mir irgendwann mal ein. Oder vielleicht auch nie.
Oder eben nie, genau. Ja. Aber genau, ich glaube, darum geht es halt eben sehr um das, dass man eben was nicht versteht und so das Unding erfahren. Das ist ja das, was mich interessiert an einem Kunstwerk oder an dem Außen oder an dem Anderen. Und eben das, was man nicht greifen kann. Ja. Was vielleicht eben, wo man denkt, ah, man hat eine Ahnung, aber vielleicht passiert das eben dann.
Nee, aber da denke ich zum Beispiel, da eben einerseits ist in der Schule, wo es sehr stark um was anderes geht, andererseits in der Unterhaltungsindustrie, Serien, Filme, die sind so bequem. Also die lösen das ja meistens auf, in irgendeiner Form.
Die meisten.
Also die meisten, die halt dann wirklich viel angesehen werden, eben so zur Unterhaltung und so. Also wir setzen uns natürlich auch nicht so gern dem aus. Also man muss immer die Leute ein bisschen dazu bringen auch, dass sich darauf einzulassen. Oder auch nicht. Oder wie schafft man das vor allem bei jungen Leuten?
Naja, viele ganz junge kleine, Leute haben den Vergleich nicht. Also das ist schon immer das ist so ein Holzhammer-Beispiel, aber kein Fünfjähriger sitzt da und sagt, das ist atonal. Der sagt, wenn dann ich habe Angst oder ich finde es lustig oder es ist kalt, aber das ist nicht. Das ist ja das Gleiche, es sitzt auch kein Elfjähriger mit einem Reklamheft in Romeo und Julia und sagt, das ist jetzt aber falsch.
Nicht.
Also weil man den Referenzrahmen so nicht hat. Und eigentlich ist es auch, es kann irgendwann mal spannend sein, den zu haben, natürlich, aber das ist nicht das Einzige, warum.
Also aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es kippt. Bei Jungen ist es nicht so. Also die nehmen es, wie es ist und haben was damit angefangen oder nicht. Aber irgendwann kippt das und irgendwann fängt das an, dass das alles aufgelöst werden muss, dass ich mich wohlfühlen muss. Oder ist das nicht so? Also wie nehmt ihr das wahr? Jetzt sagen wir mal bei Jugendlichen. Wie reagieren die? Wie geht's denen?
Erstmal stehen die auf Geschichten, natürlich. Mhm. Es muss dann halt was anderes daherkommen, was eben packend ist, was nicht eine Geschichte ist. Mhm. Also es ist wirklich diese Erfahrung, glaube ich, ganz oft.
Ja, ein anderer Raum als vielleicht ist so, dass ich setze mich eben eine Stunde oder zwei Stunden hin und schaue mir dann was an, was gegenüber ist. So. Sondern einfach eine neue Situation zu erschaffen oder einen neuen Raum. Und dann eben andere Parameter zu schaffen, wo das Kunsterleben dann möglich ist. Aber ich glaube schon, dass es eben auch viel damit zu tun hat, wie man da herangeführt wird und wer das macht und prägt. So. Also wenn die dann drin sind, erleben die das halt auch ganz unterschiedlich. Aber eben, ich glaube, die Heranführung ist halt da das, um was es geht.
Na, das Interessante ist ganz oft, wenn man mit Jugendlichen wenn man ein Tanzstück anschaut, sitzen sie nachher da und sagen tendenziell erstmal nichts. Dann fragt man und dann zeigt irgendwer auf und sagt, ich habe es nicht verstanden, aber. Und dann kommt irgendwas. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe auch nicht wirklich verstanden, worum es geht, aber eigentlich war das interessant. So. Und es ist immer zuerst eine totale ein schlechtes Bild von sich selber, dass es nicht richtig ist, das, was man denkt oder sagt. Und das ist, glaube ich, schon was aus der Schule kommt.
Oder dass man eben sie nicht damit in Verbindung setzt, weil man sie sofort rausnimmt. Mhm. Also, aber man natürlich dann doch merkt, dass es was mit einem macht. Mhm.
Also wir haben eine Arbeit, die total damit spielt, auch mit dieser Tatsache, das ist von der bildenden Künstlerin von Britt Hassius, das heißt Blind Cinema, die produziert kurz, also das Stück, das funktioniert so, dass jede Aufführung ist ein Unikat, die gibt es nur einmal. Und die Aufführung funktioniert so, dass man, es wird ein Kurzfilm abgespielt, den vorher noch nie irgendjemand gesehen hat, außer ihr. Mhm. Und im Publikum sitzen Erwachsene mit verbundenen Augen, die so ein Hörrohr ans Ohr kriegen. Und hinter ihnen stehen Kinder, die den Film live angucken und ihnen ins Ohr flüstern, was sie gerade sehen. Mhm. Aber die Kinder sehen den Film auch zum ersten Mal. Mhm. Also sie bereitet diese Kids in Workshops vor, auf was ist sehen, was ist ein Bild beschreiben, was ist eine Fantasie für den anderen kreieren. Mhm. So, das macht die mit denen vorher. Und dann stehen die im Kino an diesen Erwachsenen und gucken. Und du weißt als Erwachsener, da sitzt auch nie, ob das jetzt irgendwie miteinander vereinbar war oder nicht, oder ob dieses Kind sich irgendwas ausgedacht hat, was aber auch völlig wurscht ist, egal, oder? Weil es ist das, was ich erfahren habe.
Mhm. Mhm. So. Das ist schön.
Das ist super. Das ist ein wirklich schönes Ding. Das ist sehr empfehlenswert. Es ist,
Stimmt,
ja. Ja.
Jetzt ist es schon zweimal gefallen und ich hänge immer noch ein bisschen dran. Es war eure erste These. Und ihr habt es dann nochmal, wenn die Zeit muss gehen. Mhm. Weil die Zeit geht ja sowieso.
Ja, das spielt halt auch vor allem auf so Formen an, die natürlich jetzt nicht so linear Geschichten erzählt sind, die ja nicht so Zeitkonzepte haben wie eben Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sondern dass man mal ein bisschen einfach anders denken kann. Mhm. Also dass man diese Zeit von Aufführungsdauer vor allem, also im Theaterkontext jetzt, einfach mal hinterfragen sollte. Das heißt nicht, dass jetzt alles neu gemacht werden muss, aber dass es andere Konzepte gibt, die da vielleicht auch noch interessant sind, anzuschauen und zu bespielen. Und natürlich hat es sehr viel mit unserer Gesellschaft und mit den Realitäten und der Zeit zu tun, in der wir leben, dass wir natürlich auch Zeitlichkeit ganz anders begreifen, dass sie das sehr verändert hat, was wir erleben, dass wir viele Zeiten und Räume und Realitäten parallel erfahren. Und das spiegelt sich ja alles wieder in Aufführungen und Künstler greifen das natürlich auch sehr auf und kreieren da sehr viel Neues. Und das ist schon sehr interessant, so zu sehen, was da für Konzepte passieren. Mhm. Also eben, sei es im Museum, in Ausstellungen, wo man auf einmal merkt, man wird ganz, also es ist immer die Frage, wird man gesteuert, steuert man sich selbst? Oft glaubt man ja in einem Raum sehr frei zu sein und eigentlich ist man gar nicht. Also eigentlich sind die Parameter, so wie bei Signa ist so eine Gruppe, die da sehr viel damit arbeitet, wo eben man eigentlich glaubt, dass Zuschauer sich ganz frei wodurch zu bewegen. Mhm. Und eigentlich ist das eben exaktes getimt, sonst wird das nie so funktionieren. Also es sind eben ganz spannende Konzepte und wie die Mechanismen da greifen und wie da gearbeitet wird. Und eben, aber vor allem geht es nicht darum, dass es immer nur Geschichten sind, die man erzählt im Theater. So, also Linearität.
Mhm. Also das ist einfach anders auch zu denken.
Genau, das anders zu denken.
Gibt es noch weitere Gedanken, Fragen, Beiträge? Bitteschön.
Einmal noch, das ist auch jetzt was ganz Neues dann. Wie wird denn so euer ideales Festival aussehen? Also ruhig für Linz, also ruhig das ideale Shakespeare-Festival. Also angenommen, wir sind jetzt auf Planeten Nummer 3 des Sonnensystems in einem anderen Universum, in dem wir so im kulturellen, finanziellen Überfluss leben. Obwohl, das ist falsch. Nee, das ist falsch, weil dann, nee, das stimmt nicht, das Bild. Weil dann, also da bräuchte man natürlich, da würden sich Menschen ja auch ganz andere Fragen dann stellen. Also deswegen bräuchte man da natürlich schon mal ein anderes Festival. Aber angenommen, ihr hättet jetzt andere Möglichkeiten oder was sind so Visionen, die ihr von Shakespeare habt, wenn ihr jetzt mehr machen könntet? Würdet ihr ein 365-Tage-Festival machen oder, wie wird es dann aussehen?
Aber wir finden das Festival ganz wichtig, dass es auch so geballt ist, aber grundsätzlich ist es schon ein Thema oder eine Vorstellung, dass man so Satelliten, wenn man beim Multiversum-Universum-Konzept bleibt, die sich ja übers Jahr erstrecken, die sie ausdehnen, die sie in den verschiedensten Institutionen und Kunstrichtungen widerspiegeln, die ja in die Regionen gehen auf unterschiedlichste Orten. Und ebenso Zeitkonzepte, finde ich, ist ein sehr spannendes Thema. Also sowohl Langzeitkonzepte als auch immer wieder Impulse, die dazwischen aufploppen, also dann während dem Festival. Und für Eigenproduktionen, das machen wir jetzt, jetzt nur mal mehr fürs 19er Festival. Wir haben insgesamt 7 Uraufführungen, die wir mit Kooperationspartnern und Gruppen und Institutionen national, international, lokal eben in Auftrag gegeben haben und jetzt miteinander rausbringen. Das ist auch was, was wir auf jeden Fall sehr spannend finden. Und möglichst viele Menschen und Gruppen zu versammeln, ohne dass es jetzt eben, dass es eben passiert. So. Und dass man Begegnungen schafft, die einfach nur einmal wirklich auch in Linz so nicht passiert sind. Weil ich bin hier aufgewachsen, ich habe 7 Jahre in Wien gelebt. Und ich finde es wunderbar, ich liebe diese Stadt sehr. Und ich finde es wunderbar, wie man sie begegnet. Aber ich finde es so spannend, wenn man sie anders begegnet. Und das braucht einfach jeder, die Gesellschaft und die Stadt und auch die Kunst extrem. Mhm. Und das wäre so was ich sehr spannend fände.
Ich fände es total wichtig, dass man sich ein bisschen noch manifester mit Österreich vernetzt. Also es wäre total wichtig, zum Beispiel, dass es einen österreichischen Showcase gäbe. Also das ist wirklich für die Szene. Ein Showcase-Festival sind Verkaufsfestivals, also sind meistens in großen Festivals Slots, wo Gruppen eines Landes geballt spielen und Produzierende aus anderen Ländern eingeladen werden, um etwas zu kaufen. Weil es gibt verstreut in Österreich noch ein paar andere Festivals, aber das ist so, sind so Satelliten für sich, das hat alles nichts miteinander zu tun. Es bräuchte eigentlich ein viel stärkeres Netzwerk noch zwischen den Festivals in Österreich an sich, das wäre viel effizienter. Und aus dieser Vernetzung heraus, eventuell auch mit den Häusern, die produzieren, also die vor allem frei produzieren für Kinder- und Jugendtheater, eben Showcase, damit die österreichische Szene wachsen kann. Weil die ist da, aber die ist im Vergleich zu anderen Orten einfach super klein und super unterfinanziert und teilweise auch noch nicht genug professionalisiert. Und das wäre ein großes Ziel, finde ich.
Weil du das gerade sagst, gibt es eigentlich in jedem Bundesland ein Jugendtheater? Nee, ne?
Ja,
also Wien ist klar, seit Dschungel, seit bei uns hier und weiß ich nicht wo.
Es gibt schon einige Häuser.
Die mit Sparten, es gibt natürlich also Sparten okay. In Institutionen und es gibt viele Gruppen in den Bundesländern auch, aber es ist halt sehr unterschiedlich.
Aber nicht so jetzt, so wie zum Beispiel, wir haben ja wirklich die nicht nur eine Sparte, sondern es ist junges Theater, genau. Ja. Und Dschungel Wien und also mir fällt jetzt Salzburg nichts ein. Und
doch wir haben das Teuhaus für ganz Kleine ist das also sogar, okay. Also für Kleine okay. Und es leistet macht auch für junge Menschen Sachen und es gibt ein paar freie Gruppen. Tirol, Innsbruck gibt es.
Ja, aber bei Zoom wollte ich sagen, es wäre schön, wenn wirklich ein Netzwerk und nicht nur beim Theaterfestival entsteht. Das ist ja das, was ich jetzt auch immer sage und beim Inklusionsfestival der Schneider sozusagen, ja, wir sind wieder bereit in 3 Jahren. Warum wird nicht sozusagen im Brucknerhaus, sei im Landestheater, wirklich zum Beispiel ganz klar, es steht Oper, Operette, Schauspiel, Kinder, Jugend, warum gibt es nicht eine Sparte Inklusion?
Ich glaube, da gibt es gerade eine ganz große Bewegung dorthin und es gibt ein paar Häuser in Deutschland, die das machen.
Ja, ja, ich sage jetzt aber hier, jetzt ja, genau. Vor Ort in Linz.
Total.
Wir machen ein Festival, Inklusionsfestival und ein Shakespeare-Festival, aber es ist noch nicht so weit, wo ich dann wiederum sage, mache ich jetzt ein bisschen vielleicht sarkastisch, ja, also Österreich in 10 Jahren vielleicht, ja, dass dann die Sparte automatisch da ist. Ja, es gibt Mini-Music im Brucknerhaus, aber es gibt nicht dieses Menschen für und mit, das ist für mich das.
Nein, das ist total richtig und ich glaube, das begreift man in Deutschland gerade manifester als hier. Und es gibt einige Häuser, die Schauspielerinnen mit einer physischen und teilweise mit einer geistigen Einschränkung ins Ensemble nehmen. Natürlich sehr, also relativ wenige noch, aber es gibt auch gerade eine relativ große Bewegung, finde ich, so in Bochum und in Köln an freien Gruppen, die zum Beispiel sagen, es gibt sehr viele Jugendstücke, in denen es darum geht, dass eine Person beeinträchtigt ist. Und die sagen, naja, das muss man auch besetzen mit einer Schauspielerin, die beeinträchtigt ist und nicht jemand, der das spielt. So. Also ich glaube, der Diskurs ist gerade vehementer anwesend, als er bisher war, aber er ist in Österreich wie so oft schon auch noch hinten dran. Ja.
Institutionalisierung birgt gewisse Gefahren, die wir schon besprochen haben.
Ja.
Was nicht?
Ja, ja, total.
Gibt es noch weitere Aspekte, Gedanken? Wollt ihr noch was reinstellen, was jetzt so im Laufe der Zeit gekommen ist?
Das Festival beginnt am Montag.
Ja. Nein, ich glaube, es war wirklich spannend, einige Stücke anzugucken, weil viele Produzierende für junges Publikum enorm experimentell in der Formsprache sind, was sich viele Leute im konventionellen Theaterbetrieb gar nicht trauen, weil dann denken sie, ach, für die Jungen, da geht das schon.
Genau. Ja. Also Innovation ist da in jeglicher Ebene ein großes Thema, was sie lohnt auf jeden Fall ja anzusehen.
Richtig.
Für jedes Alter.
Ja. So. Und drum gerne
kommen.
Ich denke ja, es ist auch für euch spannend, oder? Ihr habt das kuratiert, zusammengestellt. Mhm. Ihr kennt, ich nehme an, auch die Gruppen und die Stücke zum Teil auch schon, oder habt ihr da sehr mit überlegt. Aber ist ja dann immer die Spannung, wie wirkt das denn, oder?
Ja, klar.
Wie also, kommt das an? Und
das ist eine große Freude dann oft und eine Aufregung, sich dann selbst hinlehnt, eben in die Stücke, die man kennt, eben ins Publikum zu begeben und zu erleben, wie das hier dann passiert. Aber es ist also ein sehr schönes Erlebnis.
Mhm. So. Ja, und wir haben jetzt einige Stücke, die wir einfach noch nicht gesehen haben, weil sie erst gemacht werden.
Ja, eben, das ist auch sehr aufregend.
Es ist halt auch irgendwie so Trust in die Leute. Mhm. Aber das ist auch total gut, finde ich, dass es das gibt, dass das nicht so komplett gesetzt
durchgesetzt ist.
Ja, voll.
Da werden wir wieder bei den Schlaglöchern.
Genau,
die das ermöglichen. Und es ist nicht dieses Ding, wo ihr dann sagt, okay, abgehakt. Sondern
aber das ist ja ganz wichtig, dass es das nicht ist für uns, glaube ich. Sowohl, also und wie wir uns begreifen, das sollte nicht sein. Also es ist wichtig, sich solche Räume zu nehmen, wo Dinge passieren können, die noch nicht gesetzt sind. Ja.
Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage, die ihr jede von euch beantworten könnt oder sollt oder wollt. Was ist das Tollste, was passieren kann während des Shakespeare? Wo er sagt, ja genau, deswegen ist es so cool, da zu kuratieren.
Ja, das ist natürlich, also hoffentlich passiert multiversell eine Antwort sehr viel, aber ich finde einfach bei Festivals so wunderschön und bei Shakespeare sehr speziell, wie viele sie dann auch damit identifizieren und wie man erlebt, dass wirklich eben von Institutionen über Publikum, über Altersgruppen und wenn man einfach in Räumen ist, wo jeder Shakespeare lebt für diese Zeit. Und wenn das wieder passiert, bin ich sehr, sehr glücklich. Und wenn man vielleicht da begreift, dass es Theater für junges Publikum mehr meint, als man vielleicht vermuten könnte jetzt. So. Dass man sich begegnet hat.
Also ich glaube, das sind jetzt so metaphorische Dinge, wie dass man sich natürlich wünscht, hoffentlich geht irgendjemand aus einem Stück raus und denkt sich, das möchte ich nochmal sehen. So. Aber faktisch ist, glaube ich, was ich total gut finde, ist, wir haben eine Gruppe von Produzierenden, also die wir eingeladen haben zum Festival, die also quasi Fach, so Industry, Fachpublikum. Die kommen in relativ hoher Zahl, was wir seit einer Weile nicht, also was wir letztes Jahr nicht so hatten in dem Ausmaß, die auch jetzt geballt kommen, für die wir ein eigenes Programm gemacht haben. Und das sind einige, also eine Handvoll, die nichts mit jungem Publikum zu tun haben. Also es sind Kulturschaffende, die aber das nicht kennen. Und ich bin sehr gespannt, was mit denen passiert, wenn die da sind. Oder was die finden, was die denken, wie das für die ist. Weil das werden nochmal sozusagen spannende Multiplikatorinnen, um auch wieder andere Dinge zu denken. Also. und für diese ganzen Koproduktionsfragen, ohne die man nicht mehr auskommt, weil es gibt nicht genug Geld zum selber produzieren, nirgendwo. Es ist halt für uns total wichtig, diese Koproduktionspartner zu finden, und darum bin ich sehr gespannt, ob sich da unter Umständen neue Interessen auftun. So. Mhm.
Mhm. Ja, super. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden fürs Dasein. Danke. Und eure Inputs und eure Gedanken und eure Thesen, bei Ihnen allen für das intensive Mitgestalten dieses Abends. Ich finde es immer wirklich spannend, in kleinerer Runde zu sein, weil da die Gespräche einfach intensiver sind. Also ich genieße das, wenn es in diesem Rahmen stattfindet und auch so gut aufgeht wie heute. Also herzlichen Dank dafür. Aber jetzt nochmal das Shakespeare gescheit bewerben und ankündigen. Ja, Titel oder Thema Multiversum, alles ist echt, findet statt vom 24. bis 30. Juni. Ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen, aber auch wirklich ganz hinauf. Mhm. Also es ist nicht nur für junge Menschen ab 1, sondern wirklich für alle. Auf verschiedenen Linzer Bühnen. Ja, und es findet zum 10. Mal statt, also Jubiläumsfestival noch dazu. An die 20 internationale und 16 nationale Theatergruppen werden diese Spielstätten bespielen und zeigen, was Theater im digitalen Zeitalter alles sein kann. Und ja, herzliche Einladung an die Menschen da draußen in Linz und Oberösterreich und wo sie auch überall herkommen, diese Chance zu nutzen und sich darauf einzulassen und ja, sich hinzubegeben. Ja, und ich darf jetzt noch einladen zu den nächsten Veranstaltungen des Kepler Salon. Da geht's weiter kommenden Montag, wie üblich um 19.30 Uhr. Da wird Florian Schäuber zu Gast sein. Ist, glaube ich, bekannt. Kabarettist, Satiriker. Unter dem Titel Schrödingers Ente, warum Lüge keine Meinung ist, geht's eben um das, was ist Lüge, was ist Wahrheit, was ist Satire und, und. Also er beschäftigt sich ja da in seinen Kolumnen sehr stark damit und da werden wir darüber diskutieren. Und eine Woche später, Montag, dem 1. Juli, lautet das Thema, wie geht Kulturhauptstadt 2024? Und da werden Vertreter der Bewerber Dornbirn, St. Pölten, Bad Ischl da sein und die werden gemeinsam mit der Gerda Forstner von Linz Kultur sich darüber austauschen, ja, wie so eine Kulturhauptstadt denn jetzt oder in 5 Jahren ausschauen kann und was das leisten kann. Ja, und sonst die Einladung, sich auf der Webseite oder über das gedruckte Programm am Laufenden zu halten und immer wieder zu kommen. Ja, damit schönen Abend und herzlichen Dank an alle.
Danke.